Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Psyche verstehen, diesmal rund um Psychologie, Symbolik und Kino. Heute geht es um ein Thema, das wir jeden Tag erleben, meist unbewusst: Farben. Was macht Rot mit uns? Warum beruhigt uns Blau? Und wie kann man mit Farben ganze Charaktere erzählen, ohne ein Wort zu sagen? Dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast im Studio. Jutta Russell, Special Hair and Make-up Artist, die an internationalen Produktionen wie zum Beispiel Harry Potter, Star Wars, The Crown, Dune, Downton Abbey, Fluch der Karibik, auch The Fifth Element oder Red Eye mitgewirkt hat. Und in einer Menge Netflix-Serien. Eigentlich bei jedem namhaften Blockbuster. Hallo Jutta!
Hallo und danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Sag mal, Jutta, was bedeutet Farbe für dich persönlich? Ist es für dich mehr Technik oder auch Gefühl?
Also Farbe ist für mich Emotion pur. Sie ist das Erste, was wirkt, noch bevor ein Schauspiel überhaupt spricht. Also ich sehe Farben immer als Teil der Persönlichkeit einer Figur. Sie erzeugen automatische, unterbewusste Reaktionen. Und das kann auch ganz individuell und unterschiedlich sein. Denn es kommt nämlich darauf an, in welcher Kultur man aufgewachsen ist und auch welche persönlichen Erfahrungen man gemacht hat. Ich gebe ein paar Beispiele, zum Beispiel in Indien. Also wird der Tod mit der Farbe weiß verbunden. Und natürlich in Europa ist es schwarz. Im englischen Sprachraum sagen wir, I'm feeling blue. Also ist blau mit Melancholie verbunden. Im deutschen Raum, wenn man blau ist, ist man betrunken. Und das kommt vom Blaufärben. Nämlich, das kommt aus dem Mittelalter, als der deutsche Kaiser Ferdinand III. In 1654 den Leuten verbot, mit Indigo zu färben. Denn das war nicht nur dem Kaiser gestattet. Er hat die ganz leuchtende blaue Farbe zu tragen. Und somit begannen die Leute mit Weiß zu färben. Und so machten die Leute ein Farbbad und in das wurde dann die rohweißen Stoffe eingelagert. Und irgendwann ist jemand draufgekommen, wenn man etwas Alkohol dazu tut, dann fördert das die Farbenentwicklung und lässt auch die Farbe länger halten. Aber es ist auch noch jemand anderer draufgekommen, wenn man reinpinkelt und wenn man besoffen ist, dann hat das die ganz gleiche Wirkung. Somit waren die Blaumacher dann immer betrunken und lagen in der Sonne herum. Denn um blau zu machen, unter Anführungszeichen, braucht man nicht viel zu tun, sondern braucht man in der Sonne sitzen und warten, bis sich die Farbe selbst entwickelt. Und deswegen haben wir noch immer diesen Ausdruck blau machen, also nicht arbeiten.
Das ist lustig.
In Frankreich zum Beispiel ist Betrunkensein mit einer anderen Farbe verbunden, mit Grau. Wir sagen, je suis gris. Also Farben werden in unterschiedlichen Kulturen immer ganz anders bewertet.
Also ist das wie ein psychologischer Fingerabdruck?
Naja, kulturell gesehen unterscheiden sich auch die Lieblingsfarben. Vor ein paar Jahren gab es eine Umfrage nach Lieblingsfarben. Das war sehr interessant. In Europa zum Beispiel war Blau mit Abstand die beliebteste Farbe. Gefolgt von Rot und mit einem geringeren Ausmaß Grün. Gold, Braun und Grau waren dabei die unbeliebtesten Farben. Aber in China hingegen zum Beispiel sind die Lieblingsfarben Gold, Rot und Grün. Schwarz und Weiß wieder werden gemieden. In Japan wieder ist Weiß und Rot und Blau am beliebtesten. Also wie man sieht, das ist in jeder Kultur anders. Und jede Kultur hat auch eine andere psychologische Wirkung, die ist ganz wichtig, dass man das in einem kulturellen Kontext sieht. Das Gleiche gilt natürlich beim Film und es kommt darauf an, wo er gedreht wurde und mit welchem Kontext er verbunden ist.
Du hast ja an sehr symbolgeladenen Filmen gearbeitet, zum Beispiel bei den Kobolden in Harry Potter, diesen Bankbeamten oder bei Saving Private Ryan. Was war da in Sachen Farbe wichtig?
In Saving Private Ryan wollte Spielberg mit einem grün-grauen Filter den Film mehr wie einen alten Schwarz-Weiß-Film wirken lassen. und die Farben waren dadurch sehr desaturiert. Das hatte aber auch praktische Auswirkungen auf uns Maskenbildner gehabt. Und wir haben viele Tests machen müssen, welches Blut wir verwenden können. Denn so in einem Kriegsfilm verwenden wir natürlich viel Blut und Special Effects. Aber das normale Blut sah immer einfach nur wie eine braune Masse auf und funktioniert überhaupt nicht. Und schließlich haben wir dann ein fast orange aussehendes Blut verwendet. Denn wenn der Filter in dem Editing-Prozess angewendet wurde, dann sah das orange Blut eigentlich ganz normal aus. Also das ist zum Beispiel eine Anwendung.
Also so wie normales rotes Blut.
Ja.
Das Orange.
Mhm. Also Spielberg spielt oft mit Farben. Also ich habe nicht bei Schindlers Liste mitgearbeitet, aber ich weiß, dass der Film in Schwarz-Weiß gedreht wurde, um eben wieder diese düstere 1940-Atmosphäre zu schaffen. Aber in diesem Film gibt es ein Kind, das einen kleinen roten Mantel trägt. Und das ist ein Symbol der Hoffnung und der Unschuld. Und das, wenn man den Film sieht, das sticht richtig heraus aus dieser düsteren Atmosphäre. Ich will auch ein paar andere Beispiele nennen, die mir jetzt gerade einfallen. Zum Beispiel in dem Film American Beauty von Sam Mendes. Ich glaube, das war im Jahre 1999. Da wurden sehr viele Rosenblüten gestreut. Und hier symbolisiert Rot Schönheit, Begierde, sexuelle Lust und prickelnde Gefahr. Welche Filme fallen mir noch ein? Also in Mood for Love, in, glaube ich, der war um 2000. Wong Kar-wai sorgte mit Blautönen für eine melancholische Atmosphäre und ein Gefühl von Weite und von Verlangen. Wenn man jetzt an die Farbe Grün denkt, da fällt mir die Matrix ein. Die Matrix-Filme, die wurden von den Wachowski-Brüdern in 1999 zum ersten Mal gedreht. Und da ist das Grün von den alten Computern. Also diese Farbe symbolisiert eine computerartige, künstliche Realität zum Beispiel. Mhm. Hitchcock früher hatte auch Farben verwendet. Auch Grün hatte er sehr gerne. Und er hat das als Farbe der Besessenheit und der Illusion immer verwendet. Und Kim Novaks Charakter zum Beispiel wurde oft mit einem grünen Licht beleuchtet. Mhm. Wenn ich jetzt an Gelb denke, fällt mir Quentin Tarantinos Kill Bill Film ein, wo Uma Thurman einen gelben Tracksuit anhat und das soll sie als leuchtende Heldin darstellen, sie immer so unstoppable war zum Beispiel. Und ja, welche Filme gibt es noch? Ja, zum Beispiel Sin City. Dieser Film war in Schwarz-Weiß gehalten, aber hin und wieder brachte Regisseur Ryan Coogler individuelle Farben hinein, um gewisse Objekte zu beleuchten und eine atmosphärische Stimmung zu erzeugen.
Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film drehen will, wo ich eine Mischung aus Macht, Kälte und vielleicht sogar Gier erzeugen möchte, kann ich das mit einem Farbton erreichen?
Naja, es ist meistens so, dass man, wenn man das Drehbuch hat, dass man eine gewisse Atmosphäre erzeugen will. Und dann hatten wir so unsere Moodboard-Sittings, wo jeder mit seinen Farbenboards kommt, also zum Beispiel der Production Designer, der Director of Photography, der Kostümbildner, alle kommen mit ihren verschiedenen Farbelementen an. Und dann meistens kommen wir zusammen und einigen uns sich auf eine Palette aus. Und es kommt natürlich schon darauf an, was man da ausdrücken will. Also wenn man zum Beispiel Macht hat oder Kälte, wird man eher mal einen kühlen Farbton nehmen. Oder wie bei Red Eye haben wir uns so auf einen türkisen Ton, also im Flugzeug, geeinigt und waren so orange Lichterelemente dabei. Also es kommt immer darauf an, was die Thematik von dem Film ist.
Ich finde das unglaublich spannend, und zwar, weil die Farbwirkung ja auch psychologisch untersucht wurde. Zum Beispiel Blau wirkt beruhigend, aber auch distanziert. Und Rot aktiviert sofort, also den Impuls, die Aufmerksamkeit, manchmal sogar Aggression. Violett zeigt sich irgendwie so zwischen den Welten, also es kann spirituell wirken, aber auch unheimlich. Und im Film sind Farben ja oft nicht realistisch, sondern fast traumartig überhöht. Schauen wir uns halt einmal die Farben einzeln an und welche Wirkung sie wirklich vermitteln.
Ja, dieses Thema ist sehr groß und interessant. Und ich kann da jetzt wirklich nur einige Punkte beleuchten. Also ich beschäftige mich schon mit dem Thema seit über 30 Jahren und habe da ein großes Archiv und ganz viele Fakten gesammelt und würde gerne ein paar mit euch austauschen hier. Am besten fange ich an mit der Lieblingsfarbe der meisten Leute, also fangen wir an mit Blau. Also Blau vermittelt die Weite, Unendlichkeit, Ferne, aber auch Treue und Verlässlichkeit. Und deswegen sind auch viele Dienstuniformen zum Beispiel dunkelblau. Also ich habe schon etwas über das Blaumachen am Anfang erzählt, aber heutzutage, wenn man zum Beispiel an die Farbe hellblau denkt, denkt man automatisch an Buben und Rosa für Mädchen. Aber was die meisten Leute nicht wissen, ist, dass es historisch total falsch ist. Denn wenn man zum Beispiel sich ein Gemälde ansieht, das vor ein paar hunderten Jahren gemalt wurde, dann war Blau immer die Farbe der Frau und Rot war die männliche Farbe. Also wenn man zum Beispiel ein Kind mit einem rosa Kleid sieht, war das mit Sicherheit immer ein Junge und nicht ein Mädchen. Wenn man zum Beispiel sich die Jungfrau Maria anschaut, die ganzen Darstellungen, da sieht, die wird immer in einem dunkelblauen Mantel dargestellt und das soll nämlich die Farbe des nächtlichen Sternenhimmels darstellen. Und natürlich in anderen Kulturen ist es etwas anders, zum Beispiel bei den Indern und Ägyptern werden ein paar Göttern wie Amun oder Krishna zum Beispiel mit blauer Hautfarbe dargestellt, weil die Götter, die leben ja im Himmel, also daher die Farbe Blau. Und was Hochgestelltes hat auch mit Blau zu tun, zum Beispiel, wie man früher gesagt hat, die Adeligen haben blaues Blut, also was etwas Besonderes ist.
Stimmt aber natürlich nicht, ne?
Nein, haben auch ein rotes Blut.
Ja.
Also die nächste beliebte Farbe ist Rot. Die verbindet man mit Lebensenergie, Kraft, Aktivität und auch Lebensfreude und Glück. In China zum Beispiel streicht man die Türen rot an, um da Geld und Segen durch die Tür kommen zu lassen. Und Rot ist die Farbe des Blutes. Und früher waren viele Blutopfer, die wurden den Göttern geopfert. Und wenn man das mit Blut sieht, also die Gladiatoren im alten Rom, die tranken das Blut ihrer sterbenden Gegner, um deren Stärke aufzunehmen. Also das war
brutal,
ein Brauch.
Ja.
Brutal, aber ja. Ein Brauch. Ja.
Ja.
Überhaupt der römische Gott Mars, der war der Gott des Krieges, der wurde immer mit der Farbe Rot assoziiert. Wenn man jetzt ehrlich denkt, Mars ist auch immer der rote Planet. Ne? Und im Gegensatz dazu war Venus, der blaue Planet, immer weiblich. Mhm. Rot war immer mit Krieg, Revolution verbunden, also die Farbe von Umschwung, kann man sagen. Aber Rot hat auch viele andere Seiten, zum Beispiel ist es die Farbe der Gefühle, von Sex und Erotik und auch die Farbe von Liebe und im Gegenspiel Hass. Zum Beispiel der Teufel wird immer mit Rot und Schwarz dargestellt.
Ja, der Krampus.
Der Krampus, genau. Und eine andere Bedeutung von Rot ist Vorsicht und Stopp. Zum Beispiel, wenn man an die Ampel denkt, nicht? An der rote Ampel sagt stehen bleiben und Vorsicht bitten. Und wenn man jetzt in kultureller sieht, Rot, wie wir schon besprochen haben, war die männliche Farbe und die war aber auch die Farbe der Hochadligen. Denn Rot war sehr, sehr teuer zu erzeugen, was sich eigentlich nur Könige und hochgestellte Persönlichkeiten leisten konnten. Und es war sogar so, wenn Arme, die sich mit Rot kleideten und sich als Betrüger ausgaben, die wurden ganz oft mit dem Galgen bestraft.
Sie gaben sich als Betrüger aus?
Naja.
Also sie wurden bezichtigt, Betrüger zu sein.
Ja, die wollten sich höher stellen, indem sie Rot tragen und damit wurden sie automatisch als Betrüger dargestellt.
Und dann hat man sie gleich aufgehängt.
Ja, das war mit der Todesstrafe damals verbunden, genau. Also wenn man das sieht in den ganzen Porträts, wenn man zum Beispiel jemand mit roten Absätzen sieht, da kann man sich fast sicher sein, dass es ein König oder ein Emperor oder irgendjemand ganz, ganz hochadliger war. Mhm. Also ein ganz Normalsterblicher durfte keine roten Schuhe tragen. Und zwar der rohe Farbstoff wurde vor allem aus Grab gewonnen, das war eine Pflanze. Und die italienischen und die türkischen Rotfärber waren da ganz weltführend. Das hat sich etwas geändert, als Christopher Columbus Amerika entdeckte. Und dort lernten die Spanier dann die Farbe der Inkas kennen. Denn die Inkas hatten schon ganz lange Zeit mit der Conchilleslaus Rot erzeugt. Mhm. Aber ca. 1530 kam das dann nach Europa.
Mhm. Mhm.
Das ist ein richtig schönes Kaminrot. Und der Farbprozess dauert auch nur 5 bis 8 Tage. Also der andere Farbprozess mit dem Grab hat viel, viel länger gedauert. Und das setzt sich dann in Europa durch, also bei den Hochadligen. Und, aber der Nachteil war, es war halt sehr, sehr teuer noch immer. Aber wenn man dann diese Farbe hatte, dieses Kaminrot, dann konnte man das auch in der Kosmetik einsetzen. Und es ist kein Wunder, dass dann, naja, nicht kurz später, aber im 18. Jahrhundert, also nicht so spät, wurde dann das Rouge ganz viel eingesetzt. Also mit den Perücken kommt das Rouge und das hat dann wirklich jeder verwendet sogar. Da gibt es so eine ganz lustige Geschichte, da gab es einen Kardinal in Frankreich gegeben, der hat sich sogar rouschen lassen, also wie er dann gestorben ist, damit seine Leiche besser aussieht.
Ja, super. Du, aber was ich noch fragen wollte, was ist mit der Purpurschnecke und dem roten Rübensaft? Hat man das nicht auch verwendet?
Roter Rübensaft wahrscheinlich hat man für Make-up verwendet, das stimmt, das hat man sogar noch in den 1940er Jahren verwendet für Dings, aber in dem Rouge war eher das andere, glaube ich, drinnen, was ich weiß. Ja. Und ich bin da jetzt nicht ganz sicher, aber...
Die Purpurschnecke?
Die Purpurschnecke, die kommt aus Konstantinopel. Und die war aber eher, die war auch eine königliche Farbe, aber das war eher ein Violett. Also nicht rot so wirklich.
Aber wenn man so jetzt, mit Blau gemischt ein bisschen.
Ja, das war das Violett, das königliche Violett. Und dann mit dem Mardersatz, das war auch das, eine andere königliche Farbe. Aber wir reden ja über Rot jetzt.
Ja, genau. Ja, ja. Okay.
Jetzt gehen wir zur Farbe Grün weiter. Also das war die drittbeliebteste Farbe. Und dies ist eine Farbe von Harmonie, Natur, Wohlbefinden in unserem Leben. Also mit grüner Natur fühlt man sich einfach wohl. Das nehmen auch viele Chemiekonzerne heute wahr, wenn sie unsere grünen, sogenannten grünen Putzmittel verkaufen wollen, dann werden sie das oft in Grün verpackt.
Ja.
Das frische Grün wird mit dem Frühling verbunden. Und wird oft mit dem Reifungsprozess in Verbindung gebracht. Also zum Beispiel, man ist noch grün hinter den Ohren oder ein Junge wird oft als Grünschnabel benannt. Also das ist ein alter Ausdruck, aber gibt es auch immer. Und der grüne Mann ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Also das ist wieder in der belgischen Zeit, das ist die Wiedererwachung der Natur. Das wird alles mit Grün verbunden. Giftgrün allerdings ist die Farbe der Galle und des Toxischen. Und das kann man zum Beispiel, Arsen kommt da hinein, also Napoleon zum Beispiel liebte Grün und der hat in seinem Asyl seine Tapete mit einem Arsenanstrich, mit einem Grün malen lassen und leider war das auch sein Tod dann, weil das Arsen hat in der Tapete hat ihn dann umgebracht.
Also da war tatsächlich Arsen in der Farbe drinnen und hat es durch den Atem aufgenommen.
Ja, weil Arsen war damals die Farbe, wie man Grün erzeugt hat. Also dieses gewisse Grün, was er wollte.
Gar nicht so gesund, das Grün.
Nein. In anderen Kulturen, zum Beispiel in China, ist Grün eine weibliche Farbe und wird dem Yin zugeordnet. Und Rot wäre zum Beispiel eine typische Yang-Farbe, also die männliche Farbe. In anderen Kulturen, zum Beispiel im alten Ägypten, war Grün die Farbe der Fruchtbarkeit und des Gottes Osiris. Und das ist natürlich weil das war eine Wüstenlandschaft und der Nil hat diese grünen Streifen gebracht und dort war der ganze Ackeranbau.
Dort war es fruchtbar.
Ja, das fruchtbare Land, genau. Und auch Grün ist in sehr vielen islamischen Farben noch vorhanden. Angeblich war Grün die Lieblingsfarbe von Mohammed und der trug oft einen grünen Mantel. Aber ich glaube, es kommt auch vor, weil der Koran versprach, ne, nach dem Tod des Paradies, ein Leben in der Oasen und das wird natürlich mit grünen Palmen oder überhaupt mit Grün verbunden, im Gegensatz zur kargen, gelben Wüste.
Mhm.
Im Gegensatz zu Rot, die eine Stoppfarbe ist, ist Grün die Startfarbe. Und bei uns bei Filmprojekten sagen wir auch, we got a green light. Und das heißt so viel, also jetzt würde die Sendung... Oder der Film kann jetzt in Produktion gehen. Also das heißt der Green Light. Hohe Beamten und die Mittelklasse im Mittelalter trugen auch oft grüne Kleidung. Je dünkler, umso höher der Stand, muss man sagen. Denn Rot war ja ihnen untersagt und Blau war eher die Arbeitskleidung.
Ja, die ist es eigentlich jetzt immer noch, die Blue Collar Workers und die White Collar Workers.
Genau, gut gesagt, ja, da kommt es genau her, weil noch Blue Jeans, ne, die Cowboys, das ist alles mit eher Working Class
verbunden. Oder der Blaumann, oder wie heißt denn das, diese Latzhose da von den Installateuren?
Ja, so eine Latzhose, also weiß ich nicht, der blaue Overall quasi.
Ja, genau.
Und grün wurde gefärbt mit Moos, Birkenblättern und Heidenkräutern, also war auch relativ erschwinglich. Die nächstbeliebteste Farbe ist schwarz. Also hierzulande ist es mehr die Farbe des Todes, aber ich würde sagen, es ist auch die Farbe der Individualität und des Elitären. Zum Beispiel viele Künstler und Musiker tragen gerne schwarz. Wenn man sich jetzt denkt, Punkrock zum Beispiel ist sehr mit schwarz verbunden, aber auch Haute Couture und Abendkleider zum Beispiel.
Kleine schwarze zum Beispiel.
Genau, das ist schwarze Kleider. Oder schwarze Seidenhandschuhe oder Samthandschuhe.
Elegant.
Elegant, genau. Also schwarz ist eine Luxusfarbe. Limousinen und kostbare Gegenstände werden oft in schwarz produziert. Aber schwarz kann auch die Farbe der Einsamkeit, des Egoismus, der Untreue und Farbe des Unglücks sein. Im finanziellen Sinn sagt man zum Beispiel, der Black Friday war ein furchtbarer Tag für den Stockmarkt, wo ganz viele Leute ihre Investitionen verloren haben. Mhm. Oder man redet doch immer vom schwarzen Peter oder vom Pechvogel. Ne? Das ist jemand, der Unglück hat oder auf der schwarzen Liste steht.
Ja, genau.
Aber im Großen und Ganzen ist Schwarz trotzdem mit Trauer verbunden. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ein früherer Brauch der alten Israeliten war, dass sie streuten sich Asche auf den Kopf als Zeichen der Trauer und wurde wahrscheinlich mit Schwarz verbunden.
Vielleicht war das der Anlass, ja.
Ja, aber zum Beispiel, das ist komisch, weil die Urchristen und die Inder, die trauern in Weiß, weil für die ist dies die Farbe der Erlösung. Und komischerweise im alten Ägypten war Gelb die Trauerfarbe. Mhm. Für das Make-up jetzt gesehen, die alten Ägypter mischten schon Asche mit Lanolin und machten daraus eine schwarze Paste. Und die wurde um die Augen aufgetragen als Sonnenschutz. Also wenn man oft so alte ägyptische Bilder sieht, da haben Leute immer ein schwarzes Augen-Make-up an, aber das hat eine sehr praktische Wirkung. Es war aber quasi der erste Eyeliner.
Ja.
Und schwarz war auch die Farbe des Protests, zum Beispiel die Protestanten, wie gesagt. Also im Gegensatz zu den üppigen Farben der katholischen Kirche predigte Luther immer in schwarz, zum Zeichen des Protestes, eben Protestanten. Und die Richter, Bürgermeister oder alle so festliche Amtskleidung ist auch oft in schwarz. Das ist ein Zeichen der Würde und der Hochstellung.
Ja, genau.
Also die nächste Farbe, die ich vielleicht beschreiben will, ist rosa. Wie gesagt, früher war das eben eine männliche Farbe und das war das kleine Rot, also die Farbe der Buben. Heute kommt sie eher mit Charme, Sensibilität, Freundlichkeit und Harmonie in Verbindung und ist eigentlich eine Frauenfarbe, würde ich sagen, der Farbe der Harmonie.
Ja, ich erinnere mich, meine Mutter, die hat immer am allerliebsten diesen Halbiselstein, den Rosenquarz, so gerne gehabt und alles, was so dazu gepasst hat, zu diesem Rosa.
Ja, Rosa ist auch immer, also wenn man jetzt zu Edelsteinen sagt, ist auch immer die Farbe von der Harmonie und von emotionalen Verbundenheit zu anderen und Freundschaftlichkeit, ja.
Ja, schön.
Die nächste Farbe ist Gelb. Das ist die Farbe der Sonne, der Lebensfreude, aber auch eine Farbe von Neid, Eifersucht und radioaktiven Stoffen, also genau das Gegenteil. Gelb wird oft halt mit Gold fast gleichgesetzt und das wertvoll und erlesen ist. Das kommt vielleicht davon her, weil Safran war das beliebteste Gelbfärbemittel, aber das war sehr, sehr teuer. Aber die alten Griechen kannten Safran schon als Heilpflanze zum Beispiel.
Mir fällt da gerade was ein, eine kleine Anekdote zur Farbe Gelb. Und zwar, wie meine Tochter so in die Schule gekommen ist, also die hat immer Gelb so gern gehabt. Gelb war ihre Lieblingsfarbe. Was habe ich gemacht? Ich habe eine gelbe Schultasche gekauft. Ja, das war ihre Nemesis. Sie ist so segiert worden wegen dieser Schultasche und sie hat sie so gehasst und dann hat sie sich nicht getraut, mir das zu sagen. Also... Ja.
Also Gelb hat eine zweideutige Bedeutung. Ja, das geht vielleicht. Gelb wurde auch im Mittelalter als nicht so gut angesehen, muss ich sagen. Und es war immer eine Farbe der Verachtung vielleicht.
Oje, das arme Kind.
Und zwar ein gelbes Kreuz an einer Haustür zeigt einen Verräter an zum Beispiel. Und Prostituierte mussten immer eine gelbe Schleife als Erkennung tragen. Also nicht so eine gute Farbe. Und natürlich der gelbe Davidstern im Holocaust, da brauchen wir nicht weiterreden.
Ja. Oh,
in China gilt Gelb noch immer als lebensspendend, wahrscheinlich von der Sonne her. und als Farbe der Glückseligkeit. Also ist auch immer eine freudespätete Farbe.
Ja.
Aber als Modefarbe war Gelb immer eher unbeliebt. Man hat schon oft versucht, das wieder zu aufzupuppeln, aber es wurde nie gelungen, es wurde immer nicht so gut angesehen. Außer Uma Thurmans Anzug in Kill Bill, also das ist das Einzige, was mir einfällt, was wirklich fesch aussieht.
Stimmt,
fällt mir fast keine Mode ein in Gelb.
Mir fällt auch nichts ein.
Vielleicht in den 70er Jahren.
So pastellartiges Vanillegelb, vielleicht, aber auch nicht als Modefarbe. Oder?
Ja, aber so dieses kräftige Gelb war vielleicht in den 70er Jahren ganz modern, aber sonst.
Aber da auch eher orange. Also ich weiß es nicht einmal, glaube ich, in den 70er Jahren.
Da war schon Gelb, ja.
Schon, naja.
Die nächste Farbe ist Weiß, das ist eigentlich eine Nichtfarbe, würde ich sagen. Und die Farbe hat mit Sauberkeit, fleckenlos oder sowas verbunden. Also Ärzte, Krankenschwestern, Bäcker tragen oft Weiß als Zeichen der Sterilität und Reinheit.
Ja, aber das war nicht immer so, oder? Weil die Ärzte, die haben doch ursprünglich Schwarz getragen, damit man das Blut nicht sieht, hauptsächlich die Chirurgen.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, das hat sich geändert.
Ja, aber irgendwann ist man halt dann drauf gekommen, es ist unhygienisch und so weiter, aber hatte aber keine Chance, die Ärzte davon zu überzeugen, dass sie statt ihrem Schwarz jetzt einen weißen Mäntel anziehen sollen. Und im 19. Jahrhundert war das dann so, dass die Chemiker eigentlich sehr eine angesehene Berufsgruppe waren und so gelang es, die Ärzte dazu zu überreden, auch Weiß zu tragen, so wie die Chemiker. Da haben sie dann zugestimmt. Ja, und was ich noch sagen wollte, die waren erstmalig in Deutschland in Weiß gekleidet, die Ärzte.
Mhm.
Und deswegen sagte man damals zu einem Arzt in Weiß, a German Doctor.
Okay, das ist interessant. Also Weiß war auch mit einem hohen politischen Amt verbunden. Wer in Rom ein politisches Amt antreten wollte, musste mit einer rein weißen Toga erscheinen. Nämlich das galt als Farbe der Bescheidenheit, komischerweise. Weiß, muss man auch sagen, optisch öffnet. Also ein weißer Raum erscheint immer größer und weiter als ein schwarzer Raum, der optisch viel kleiner wirkt. Das machen viele Architekten, spielen mit Schwarz und Weiß, mit diesen Kontrasten. Und im Make-up spielen wir auch damit. Also Weiß oder helle Farben öffnen und dunkle Farben verkleinern.
Mhm.
Symbolisch würde ich sagen, ist das Weiß, das immer mit Reinheit und Unschuld verbunden. Also Priester sind oft in Weiß gekleidet, die weiße Taube als Friedensbote zum Beispiel und das weiße Lamm, das angeblich für unsere Sünden gestorben ist.
Mhm.
Also junge Bräute tragen weißes Hochzeitskleid als Zeichen der Unschuld.
Ja.
Ja, und Weiß ist die Farbe auch der Weisheit und der Wahrheit, obwohl im Englischen sagt man a little white lie, also das ist nicht mehr so ganz.
Ja, eine Notlüge sozusagen. Ja,
genau. Aber ein weißer, gesteifter Kragen war immer ein Statussymbol und auch wie schwarz, auch weiß symbolisiert einen gewissen Luxus. Aber heute würde ich sagen, waren das eher die Butler und die Kellner, die diese Geräte tragen, ja. Nicht andere Leute mehr.
Ja.
Und wenn man das Make-up jetzt wieder sieht, also im 18. Jahrhundert war der Blasse Teint, also das war eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, war das Nonplusultra. Das heißt, man musste nicht am Feld arbeiten, sondern hatte eine weiße Haut. Und viele Leute, die nicht so einen weißen Teint hatten, die verwendeten halt dieses weiße Make-up. Und das wurde meistens als weißes Puder halt aufgetragen oder als Paste.
Mhm.
Und das wurde überall aufgetragen, im Haaren, bei Rücken und das Make-up. Und das wurde dann mit dem Rouge, was wir schon besprochen haben, verbessert. Und dazu kamen das noch so schwarze Punkte, das waren auch so kleine Aufkleber quasi.
Diese Schönheitspunkte.
Schöne Punkte, ja, genau. Also ursprünglich wurde das zum Überdecken von Pickeln eigentlich, so kleine schwarze Pflaster zum Überdecken von Pickeln und anderen Unheilreiten, weil die haben ja nicht so oft gewaschen, diese Leute damals.
Mhm.
Aber dann hat sich eine eigene Sprache entwickelt, sondern da hast, wenn man jetzt zum Beispiel das kleine Pflaster auf der linken Seite trug, dann heißt das zum Beispiel, dass man eher links oder einer rechten Fraktion gibt, also politisch zugeordnet werden konnte. Ich weiß jetzt nicht genau, welche was war, aber es hatte eine symbolische Wirkung. Also wenn man die gewusst hat, auch wenn man die Frau trägt den Punkt links, dann hat es diese Wirkung, also diese Auswirkung und den Punkt rechts hat was eine andere Bedeutung.
Aha, sehr interessant. Aber in den 50er Jahren war das auch modern, oder? Dieser Schönheitspunkt.
Ja, ich weiß nicht, da hat es, glaube ich, keine Bedeutung mehr. Das war eher, glaube ich, die Marilyn Monroe hatte ein Muttermal und die anderen haben das einfach nachgemacht.
Okay.
Also ich glaube, das hat aber im 18. Jahrhundert diese Punkte, die hatten politische oder unterschwellige Messages.
Interessant.
Ja, und dann im Theater, das Kabuki-Theater zum Beispiel, in Japan, das verwendet auch eine ganz reihenweise Schminke. Ich meine, überhaupt in Japan, die Geishas und das ganze Geisha-Make-up ist auch ganz weiß. Ne?
Mhm.
Und was sehr interessant beim Kabuki ist, dass die Charaktere, wenn die auf die Bühne kommen, mit ihrem weißen, wirklich weißen Teint, dann schwarz, rot oder blaue Make-up drüber, die haben schon eine vollgefertigte, sagt man, eine Persona. Sondern das ist zum Beispiel der betrogene Liebhaber, der Kämpfer, der Vater. Also das haben schon, das gibt gewisse Schemen, das die spielen. Während bei uns ist es so, da musst du erst einmal spielen und dann weiß man, ah, das ist der oder der.
Das ist der Betrogene, ja.
Genau. Das sieht man nicht gleich an der Schminke.
Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, wenn du eine Schauspielerin jetzt schminken würdest, wie gehst du davor, die richtigen Farben zu finden?
Ja, also wenn man jemanden jetzt schminkt, wir machen eine Fitting, das heißt, die kommen zum ersten Mal und dann redet man über die Rolle und was die halt darstellen. Oft geht das dann nicht so wirklich um die Psychologie, muss ich sagen, es geht eher um natürlich die Psychologie, glaube ich, wie wir schon bevor besprochen haben, ist eher das Moodboard und der Filter vom Film, der geht hundertprozentig auf die Psychologie. Aber wenn es dann geht um die aktuelle Schminke, würde ich eher sagen, dass sich das richtet mehr an was den Leuten passt oder wie das Kostüm aussieht. Aber schon, es hat natürlich schon eine, also wenn man zum Beispiel jetzt, ich würde einen schönen Make-up, rede ich davon. Wenn man jetzt zum Beispiel einen gewissen Charaktere macht, dann, also mehr, wenn man jemanden eher alter machen möchte oder frischer machen möchte, dann sind Farben wieder sehr wichtig. Aber wir teilen im Großen und Ganzen die an warme und kühle Farbtöne ein und was ihnen halt passt. Also so würde ich einmal das Make-up machen. Und dann hat natürlich die Schauspielerin auch ihre Wahl, weil auch wenn ihr das zum Beispiel rot sehr gut passt als Lippenstift und die das aber nicht will, natürlich kann man das auch nicht machen. Oder der Rolle ist es nicht gerecht. Dann kommen die Produzenten und der Regisseur haben dann auch noch ihre Meinungen dazu. Also es ist nicht so einfach. Also da kommen sehr viele Leute, die da mit. Aber wir denken sicher über unterschwellig, wirklich wird schon Psychologe mitspielen. Aber ich glaube, jetzt praktisch gesehen stehen da sehr viele andere Sachen noch im Vordergrund.
Ja, aber verändert nicht die Farbe die Wahrnehmung von außen, also auch das Selbstwertgefühl?
Ja, schon, aber ich glaube, da würde ich so sagen, es ist nicht genau, wenn man jetzt rot oder blau oder so trägt, sondern geht da eher um den Farbton. Wenn man jetzt ein kühler Farbton ist und mit der richtigen Farbe auftritt, schaut man gut aus und fühlt man sich auch wohl. Also es geht da eher um diesen Unterton beim Make-up, würde ich sagen.
Okay. Gut, dann jetzt noch zum Schluss eine abschließende Frage. Und zwar, wenn du die Seele eines Menschen als Farbe darstellen müsstest, was wäre deine spontane Antwort?
Ja, also das ist eine schwierige Frage. Also ich würde das so sehen, es ist nicht jeder gleich wieder. Und also ich würde so mehr auf das Chakren sehen. Und manche Leute können ja Auren lesen und die sagen, manche haben eine orange Ausstrahlung, manche mehr eine grüne. Also das Herzchakra oder das Throatchakra ist blau. Ich würde sagen, das kommt auf den Menschen persönlich drauf an. Mir wurde gesagt, ich habe orange und violett. Was ist die Farbe der Weisheit und die Farbe der Spontanität und Kreativität, was eigentlich passen würde.
Ja, Kreativität, ja, hundertprozentig. Liebe Jutta, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir. Es war mir ein Vergnügen.
Danke, hat mich auch gefreut.
Vielen Dank, dass ihr diese Folge eingeschaltet habt. Auf Instagram findet ihr mich unter Jusystkon. Ich buchstabiere das mal. U wie Ulrich, S wie Siegfried, Y, S wie Siegfried, T wie Theodor, C wie Cäsar, O wie Otto und N wie Nordpol. Folgt mir einfach, weil dann seht ihr jede Woche die Ankündigung für den nächsten Podcast mit Bild. Ihr könnt ihn auf allen Podcast-Plattformen hören.
Abonniert Psyche Verstehen, um keine neue Folge zu verpassen. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über eine Bewertung und jeden einzelnen Kommentar. Schreibt einfach hinein, über welches psychologische Thema ihr gerne mehr hören wollen würdet. Oder interessiert euch die Psyche einer bestimmten Filmfigur oder eines bestimmten Verbrechers ganz besonders? Ich freue mich, von euch zu lesen.